und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Aus dem Exil Podcast, dem Podcast über Fortuna Düsseldorf. Ich bin Lukas und heute mit mir in der Runde der Tim. Hallo Tim.
Einen schönen guten Abend aus Berlin.
Der Jan. Hallo Jan.
Hallo zusammen.
Und auch der Moritz. Hallo Moritz.
Einen schönen guten Abend. Ich hoffe, meine Stimme funktioniert schon wieder richtig nach dem ganzen Geschrei am Freitag. Ich möchte, bevor wir in die Folge starten, nochmal ganz, ganz herzlich allen Hörerinnen und Hörern danken, dass ihr so treu seid, dass ihr immer dabei seid. Und würde euch bitten, wenn wir euch gefallen, dass ihr uns ein paar Sterne da lasst. Und wir freuen uns natürlich auch immer, wenn ihr mit uns in Kontakt tretet. Ob per Mail exil@fortuna-podcast.de oder eben per X oder Blue Sky oder Instagram. Tretet mit uns in Kontakt. Ihr könnt uns kritisieren, ihr könnt uns loben. Wir freuen uns über alles, was da kommt. Und wir lesen alles. Und genau, dann würde ich sagen, viel Spaß mit der Folge und vielen Dank.
Muss man ja auch sagen, ein Hinweis war ja, der kam, dass die Fortuna, sollte sie absteigen, wohl sehr wohl für den Niederrhein-Pokal quasi nicht nur qualifiziert ist, sondern auch noch dort antreten wird müssen. Parallel zum DFB-Pokal, um sich natürlich tendenziell für das darauffolgende Jahr, sollte man nicht unter die ersten vier der dritten Liga dann kommen, für den DFB-Pokal zu qualifizieren über den Niederrhein-Pokal. Welchen Sponsorennamen der gerade trägt, das ist mir entfallen. Es wird natürlich für immer der ARAG-Pokal bleiben, zumindest bei mir.
Ja, aber wie ja auch schon im Vorgespräch angekündigt, ist das ja wahrscheinlich alles längst hinfällig, da die Fortuna uns ja alle überrascht hat und das unglaublich wichtige Spiel gegen Dresden gewonnen hat und ja uns und vor allem auch mich ehrlicherweise jetzt zumindest etwas optimistischer irgendwie in die nächste Woche und auch in den Rest der Saison schauen lässt. Und das ist ja auf jeden Fall, glaube ich, schon mal ein bisschen mehr, als wir hier alle so befürchtet haben. Also wenn ich, glaube ich, gelöst ist vielleicht etwas zu viel gesagt, aber gerade im Vergleich zu letzter Woche ja durchaus massiv verbesserte Stimmung vergleiche, dann ist das ja wirklich schon mal ein Riesenschritt gewesen. Und dann wollen wir, glaube ich, heute uns vor allen Dingen mal irgendwie um dieses Spiel kümmern und auch mit dem ganzen Vorlauf, den es da natürlich irgendwie gegeben hat. Also ich glaube, aufgeladen hätte so ein Spiel ja irgendwie kaum sein können.
Ich bin ja auch deswegen vollkommen entspannt, weil als wir diesen Podcast vor ein paar Jahren angefangen haben, habe ich zumindest keinen Drittliga-Vertrag unterschrieben. Deswegen, ob die Fortuna jetzt absteigt oder nicht, da wird nachverhandelt, was meine Beteiligung in der nächsten Saison angeht.
Ne? Sagen, nicht nur der Kader, der Fortuna. Du wirst dann einfach von den Podcast-Millionen, die zwar weniger werden in der dritten Liga, aber ja trotzdem noch da sind, wirst du einfach dann ausgeschlossen. Wir sind dann froh, diese Altlast, Jan, los zu sein.
Loszuwerden.
Keine Ablöse für dich.
Ich bin noch auf einem hohen Altvertrag, sitzt aber schon seit längerem verletzungsanfällig, nicht mehr so viel dabei und ohnehin nicht mehr zu höchsten Leistungen fähig. Das ist natürlich richtig.
Ja, vielleicht eher ausfällig statt verletzungsanfällig in deinem Fall, aber ja.
Ja. Ich bin gespannt. Ich finde es auch interessant, dass dieses Thema, das dann in der Woche vor dem Dresden-Spiel aufkam, was so die Vertragssituation, die Kadersituation ist, jetzt bei der Vorbereitung auf die Sendung bei uns gar nicht mehr ganz oben auf der Agenda war. Deshalb fiel es mir gerade ein. Und ich glaube, das wäre anders gewesen, wenn die Fortuna das Spiel gegen Dresden nicht gewonnen hätte.
Ja, es fühlt sich einfach falsch an, sich irgendwie über diese ganzen Eventualitäten Gedanken zu machen, solange das irgendwie nicht beschlossene Sache ist. Oder, genau wie du das ansprichst, wenn das jetzt einfach weiter mit einer sechsten Niederlage in Folge halt einfach komplett klar halt irgendwie in diese Richtung gekippt wäre. Deswegen ist es, glaube ich, für uns sehr, sehr nett, dieses Thema noch mindestens eine, wenn nicht mehr Wochen irgendwie nach hinten schieben zu können, weil, glaube ich, auch ja, einfach in der ganzen Fanschaft sich da einfach im Augenblick niemand Gedanken drüber machen möchte und wir, glaube ich, ehrlicherweise auch nicht besonders.
Will ich euch da noch eine Frage stellen, was so die was so der Abstiegskampf mit einem macht? Das ist ja jetzt nicht das erste Mal, dass wir im Abstiegskampf podcasten, aber der Abstieg von der ersten in die zweite Liga war ja jetzt nun keiner, der die einen ins Existenzielle getroffen hätte wirtschaftlich. Und der Abstieg in die dritte Liga ist natürlich nochmal krasser, auch was zum Selbstverständnis als Fan des Vereins Fortuna Düsseldorf angeht. Ich habe das gemerkt beim Kicktipp, weil normalerweise, ich bin ja so ein, nicht ganz so stark wie Lou, aber durchaus auch so ein Zweckpessimismus-Tipper. Also als es so um Aufstieg ging, habe ich dann angefangen, vielleicht nicht mehr zwingend auf die Fortuna zu tippen oder das durchaus auch in Erwägung gezogen, das zu tun, um eben das Gegenteil erwirken zu können in der Realität. Jetzt mit Hinblick auf das Dresden-Spiel war ich mir zwar einer Niederlage der Fortuna sicher, konnte es mir aber nicht übers Herz bringen, dies auch noch zu tippen, weil ich nicht wollte, dass ich quasi am Elend dieses Vereines auch noch irgendwie, und sei es nur punktemäßig bei Kicktipp profitieren wollen würde, sondern das ist interessant, das ist vielleicht nur eine kleine Anekdote, um reinzukommen, dass wie ernst die Lage doch nach wie vor ist, dass man nicht mal bei Kicktipp gegen die Fortuna tippen kann, weil das bringt einen, das bringe ich nicht übers Herz. Sonst immer. Aber da nicht.
Und ich würde sagen, auch außerhalb von Jans Kicktipp-Entscheidungen war ja deutlich dem ganzen Umfeld anzumerken, dass man eben jetzt auf dieses Spiel setzt und dass man dieses Spiel wirklich mit aller Macht gewinnen muss. Und da ist ja wirklich auch einiges passiert, ne? So, es haben die Fortuna-Mitarbeiter sich mit der Mannschaft getroffen. Es gab ja eine große Aktion, dass wieder alle in Rot-Weiß kommen sollen. Also es gab sehr, sehr viele Appelle. Die Mannschaft hat sich mit den Fans getroffen, also mit Vertretern und solche Sachen. Also es wurde ja unheimlich Druck aufgebaut, aber vielleicht, oder also wollt ihr die Sachen noch im Einzelnen besprechen? Sonst würde ich jetzt weiterreden. Niemand.
Red ruhig weiter.
Doch, ja.
Nein, red weiter.
Okay. Ja, also es wurde durchaus sehr Druck aufgebaut, im Sinne von, da können Menschen ihren Job verlieren, Fanszene macht klar, was dieser Verein auch für sie bedeutet und das Ganze eben auch vor dem Hintergrund dieser Nachricht am Anfang letzter Woche mit den ganzen Verträgen, die es in der dritten Liga gar nicht geben wird. Und dann sitzt man Freitag. Ich hatte mal wieder das Privileg, aus Gerresheim anreisen zu dürfen. Da fühlt man sich ja schon direkt viel besser, als wenn man das aus Köln immer so verhuscht hier tun muss. Und man merkte in der Bahn bei allen Menschen, es war eigentlich eine positive Stimmung. Es war ein bisschen Galgenhumor. Es war so eine Aufgepeitschtheit schon in der Bahn. Also es war ein komplett anderes Szenario als 2 Wochen zuvor gegen Kiel. Vielleicht hat das auch was mit Fortuna für alle zu tun. Weiß ich nicht genau. Aber dieser Druck, der da war, wurde erstmal in was sehr, sehr Positives, jetzt erst recht, und ja, auch so dieses alles geben und sich nicht von Anfang an irgendwie vergraben. Und ich hatte das Gefühl, dass das durchaus auch bei den Menschen, die eben zum Spiel gefahren sind, das Gefühl war, wie es eben auch dann ja bei den 11, die auf dem Platz standen, von Anfang an so zu sein schien. Dass man nicht sich wie ein Kaninchen vor der Schlange, so wie ich nach Bochum, zum Rückspiel gegen Bochum gefahren bin, so war die Stimmung dann nicht, sondern es war irgendwie ein Verhalten, optimistisches, etwas überdrehtes, aber doch irgendwie ein sehr gemeinschaftliches Ding. So bin ich da hingefahren und ich war schon da völlig positiv überrascht. Und ich war ja auch nicht alleine, also den Eindruck teilte auch meine Begleitung. War eine ganz andere Stimmung als gegen Kiel.
Also hätte ich jetzt direkt mal die Frage, weil ich das Spiel halt leider überhaupt nicht verfolgen konnte und schon gar nicht im Stadion. kommt diese ganze Stimmung, also natürlich vor allen Dingen dadurch, dass man jetzt irgendwie das ganze Umfeld halt irgendwie hat anzünden können, und da eben jetzt schon mehr oder weniger alles das aufgefahren hat, was es da irgendwie eben für Möglichkeiten in der großen Fanszene gibt. Aber kommt das dann vielleicht irgendwie auch zusätzlich dadurch, dass es einfach schon so eine Stimmung jetzt gab oder gibt, dass man da eigentlich nichts mehr zu verlieren hat, weil ich meine, man stand auf dem Abstiegsplatz, man hatte halt diese 5 Niederlagen in Folge, nichts hat irgendwie darauf hingedeutet, dass es irgendwie nochmal besser wird. Es kommen immer noch weitere Ausfälle hinzu. Also ich glaube, von allen Mannschaften war ja Fortuna Düsseldorf mit Sicherheit die, wo es irgendwie so vom allgemeinen Trend halt vor Freitagabend am aller schlechtesten aussah. Und ja, also ich hatte eigentlich auch das Gefühl, dass man sich längst irgendwie mit diesem Absturz halt abfinden muss, dass dieser Trainerwechsel nicht gefruchtet hat. Und ja, weiß ich nicht, kann man das sagen, dass man einfach jetzt daraus irgendwie diese Kraft gezogen hat, dass man einfach vom Gefühl her nichts mehr verlieren konnte in dem Augenblick?
Würde ich nicht so sehen. Also ich würde eher sagen, es war halt der letzte Strohhalm, so, ne? Also man hat immer noch was zu verlieren. Also du bist vom 30. Spieltag hast du immer noch 4 Spiele, die du da abliefern musst. Und du hast immer noch viel zu verlieren. So, aber es ist klar, wenn du das jetzt verlierst gegen Dresden, dann musst du gegen Schalke und Elversberg irgendwie nochmal, also gegen Schalke, Elversberg und Fürth irgendwie wahrscheinlich mindestens 7 Punkte holen oder sowas, um in der Liga zu bleiben. Oder 4, um auf den Relegationsplatz zu kommen oder wie auch immer. Ich würde eher sagen, es war in all seiner Dramatik tatsächlich einfach ein Endspiel darum, ob man noch was zu verlieren hat oder nicht.
Und ich würde auch, ich teile diese Einschätzung auch überhaupt nicht. Also zumindest in meiner Wahrnehmung ist das, was man zu verlieren hat, ja einfach nochmal deutlicher geworden in dieser Woche vor dem Spiel. Oder auch im Nachgang an das letzte Spiel und dem Abschluss auf den direkten Abstiegsplatz. Also zumindest bei mir war die Möglichkeit des Abstiegs, gerade in dieser Phase, wo es halt irgendwie immer schlechter wurde, in der Abwärtsspirale natürlich schon dann da. Aber dass das wirklich darauf, also so eine Realisierung, dass das jetzt darauf hinauslaufen könnte und auch noch eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit auch noch eintreten wird oder kann. Das ist auch, also zumindest in meiner Wahrnehmung, auch erst nach dem letzten Spiel mit dem Abschluss auf diesen Abstiegsplatz richtig deutlich geworden, auch mit den ganzen Berichten, die dann ja eben auch schon hinausgegangen sind auf, was bedeutet so ein Abstieg in die dritte Liga eigentlich ganz konkret? Das war ja bisher nicht so groß Thema, was das konkret heißt in der breiteren Berichterstattung zur Fortuna. Es bleibt ja im Ungefähren, man muss sich ja quasi selber darüber informieren, aber die Berichte über den Schattenkader dritte Liga, der nicht sonderlich breit aufgestellt ist, ist natürlich da die Deutlichkeit, was das für einzelne Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Fortuna natürlich heißt, die jetzt nicht Jobst und Hofemann heißen, wo es nicht so dramatisch ist, wenn der Vertrag dann auslaufen sollte oder nicht für die dritte Liga gilt, aber für die vielen anderen, die in den unteren und mittleren Einkommensstufen der Fortuna arbeiten, bedeutet das natürlich etwas. Und natürlich auch, was es mit einem selber macht, wenn man Drittliga spielt und eh schon auch weiß, was Missmanagement bei einem Verein halt auch anrichten kann, wie das ja bei der Fortuna in den 2000er Jahren zu sehen war und was die dritte Liga eigentlich für eine Rattenmühle ist. Ich finde, dass das, was dieser Abstieg bedeutet, ist viel konkreter geworden und das, was man verlieren kann, damit eben auch. Also ich finde nicht, dass es dieses Gefühl von wegen, jetzt hat man nichts mehr zu verlieren, das teile ich gar nicht. So, bei mir ist es halt eher so, jetzt weiß ich, was es zu verlieren gilt. Auch wenn man das vorher rational wissen konnte. Bei Spielerverträgen vielleicht auch nicht mal das. Aber gerade emotional ist es schon noch eine andere Kiste.
Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, so, ich habe es ja leider nicht vor Ort miterlebt. Ich habe die Niederlage gegen Kiel vor Ort miterlebt, wo überhaupt keine Hauruck-Stimmung irgendwie in der Stadt war. Also ich führe das schon auch ein bisschen auf Fortuna für alle zurück. Ich führe das darauf auch zurück, dass man vielleicht auch nicht Freitagabend, sondern Samstagmittag gespielt hat. Vielleicht ist das auch ein Punkt. Aber ich glaube, der Hauptgrund ist halt, dass es allen, was Jan einfach gesagt hat, bewusst geworden ist, wir müssen heute dieser Mannschaft einfach den Rücken stärken, weil wir haben so viel zu verlieren.
Ja, und dann ist vielleicht auch der Unterschied nach so einer Kampagne, dass du, also wie die der letzten Woche, so in der Kombination damit, dass du nicht bei Fortuna für alle bist, dass dann wirklich auch klar ist, okay, sobald wir sehen, und das wurde ja auch von der Fanszene kommuniziert, sobald wir sehen, dass die Leute sich dann Arsch aufreißen, wird hier ohne Wenn und Aber supported. Und das hat ja dann auch wirklich mit dem gesamten Stadion so geklappt. Und das hätte meiner Meinung nach bei Fortuna für alle schwieriger werden können. Einfach, weil es in der Vergangenheit immer wieder so gelaufen ist. So. Aber wir können jetzt sofort mal mit dem Spiel anfangen. Aber was ich noch sagen wollte, es war ja auch, wir waren relativ früh da mal. Und es war auch einfach vor dem Spiel schon einfach so eine gute Stimmung. Also es wurde schon gesungen mit dem ganzen Stadion, bevor, also als die Mannschaft noch sich am Aufwärmen war und so. Und das war schon alles Hammer. Also dann gab es noch eine geile Choreo, die einfach auch sehr schick aussah. Dresden hat auch irgendwas gemacht, was ich nicht so ganz verstanden habe. Aber also schon da war schon, es war einfach Feuer drin, so. Kann man anders nicht sagen.
Die Dresdner sehr freuen, glaube ich, dass du es nicht ganz verstanden hast, weil das ist, glaube ich, auch Teil dieses komischen, elitären Selbstverständnisses, dass die das verstehen, was die sagen wollen. Weißt du, das wissen nur die ganz Klaren. Ja.
Ja, kann sein. Also es war irgendwie ein Zombie in Dresden-Kleidung. So, das war okay. Das war schon gut gemalt und sowas alles. Ich habe trotzdem nicht ganz verstanden, was die ja. So, was das für eine Figur sein sollte.
Ist das nicht der Texas Chainsaw Massacre Typ? Ich habe es nur kurz gesehen, aber vielleicht, wir verlieren uns, glaube ich, hier in Sachen, die, wenn ihr genau. Es wisst und uns unsere Ignoranz und Dummheit dem gegenüber aufklären könnt, ihr, Moritz hat euch ja darauf hingewiesen, wie man uns erreicht. Genau. Man kann ja sagen, Alex Ende hat diese Saison die Mannschaft auch in der Woche erreicht, indem er auf Viererkette umgestellt hat. Er nähert sich so allmählich dem Alex Ende, der Alex Ende Raute an. Zumindest die Viererkette war da. Wie sich der Rest auf dem Spielfeld sortieren sollte, das können Tim und Moritz vielleicht klarer sagen, aber ja.
Also natürlich, als man am Anfang die Namen gelesen hat, hatte man noch nicht so einen richtigen Plan davon, wie sich das sortieren soll. Aber was mir sofort aufgefallen ist, ohne dass das Spiel angepfiffen war und man gucken konnte, wie es läuft, ist, dass halt das schon auch ein Zeichen war, ne? Mit Zimbo, Lenz, Sotiris rein. Also ohne jetzt das Spiel schon gesehen zu haben, weil die ja auch mal Tage haben, wo sie nicht durch ihren, sag ich mal, Einsatz und ihren Kampf auftrumpfen, war das schon der Wille, glaube ich, und der Gedanke auch dahinter, ne, dass das alles Spieler sind, die über eine starke Grätsche, sag ich mal, das Spiel in eine Richtung drängen können und die anderen mitnehmen können, so.
Ja, allgemein einfach, dass Lenz mal wieder das Comeback in der Startelf feiern konnte, einfach unfassbar wichtig. Ne? Also ich glaube, es hat noch kaum ein schlechtes Spiel der Fortuna gegeben, als er halt irgendwie gestartet hat. Und das ist ja einfach eine von diesen vielen Personalien, aber vielleicht ja irgendwie wo es irgendwie am deutlichsten ist, dass sie einfach unglaublich wichtig sind, aber wo man einfach genau weiß, man jede Sekunde ist kostbar, es kann jeden Moment wieder vorbei sein. Und ja, aber trotzdem hat mir das, als ich das dann halt am Ticker gelesen habe, auf jeden Fall erstmal doch irgendwie ein ein Stück Optimismus eingeflößt, von dem ich gar nicht mehr wirklich wusste, dass ich ihn noch irgendwo hatte. Und und auch mit Simbo zurück und irgendwie eine Viererkette, das war halt irgendwie dann schon irgendwie was, wo man ja zumindest so ein kleines bisschen Sicherheit vermittelt bekommen hat und die Mannschaft dann ja eben auch. Bei so Tieres, das ist ja schon irgendwie jemand, wo ich jetzt ehrlicherweise noch kein einziges gutes Spiel von ihm gesehen habe diese Saison. Also vor allen Dingen nicht ein konstantes Spiel. Und dass der dann halt irgendwie als Startelf-Spieler da jetzt irgendwie, glaube ich, wirklich das erste Mal halt für Fortuna irgendwie dann überzeugen konnte, das könnte ja auch nicht zu einer besseren Zeit kommen, muss man sagen.
Aber es hatte sich ja einfach im Spiel gegen Magdeburg nach seiner Einwechslung schon angedeutet, dass er halt mit seinem Einsatzwille und so da auch schon gezeigt hat, dass er vielleicht der bessere Breithaupt da gewesen wäre. Natürlich über Tanaka, ja, den hätte ich natürlich noch lieber gesehen, aber dass so Tiris von Anfang an gespielt hat, war für mich folgerichtig nach der Woche vorher.
War ja dann im weiteren Spielverlauf, also war ja eine ähnliche Reinnahme wie auch Zimbo Zimmermann, würde ich sagen. Und zwar würde ich auch sagen, dass sich da niemand besonders herausgetan hat, außer Cedric Itten mit genialen Sachen, die er gemacht hat. Aber es war ganz klar eine Marschrichtung vorgegeben, die hieß weiter, 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 niemals aufgeben. Und da hast du natürlich dann mit Lenz, Zimbo und Sotiris drei Leute, die das umsetzen können. Ne, was dann nach vorne schief geht, ist nochmal was anderes. Also auch bei Sotiris hat man da, genau wie bei Zimbo, auch Limitationen gesehen. Aber ich würde erstmal sagen, man kommt ins Spiel rein und es geht komplett auf, dass du merkst, die Leute, die da auf dem Spielfeld sind, sind bis in die Haarspitzen motiviert. Ich würde sagen, es bot sich mit dem Ball meistens so ein 4-2-3-1, was ja überraschend war, eben, dass Ljubicic nicht als zweite Spitze auftrat, sondern eben eher so als Linksaußen, Emma über rechts. Gut, und dann hatte man im Endeffekt den Ball gar nicht so viel. Also hat man sich meistens eher in so einem flachen 4-4-2, dann ist Schinter mal ein bisschen weiter neben zum Anlaufen neben Itten gerückt. Aber ja, wie bist du denn ins Spiel gekommen, Tim?
Ja, also ich fand's vor allem super, dass man halt ziemlich Dresden früh in ihrem Anbau angelaufen hat, dass man da draufgegangen ist und dass auch von der Fankurve, die ja von vornherein angezündet war, aber auch gutiert wurde. Also es war so ein bisschen, die Fans sind in Vorleistung gegangen, aber die Mannschaft auch von Minute eins da. Und da hat man schon gemerkt, da baut sich halt irgendwie so ein gemeinsam schaffen wir das heute irgendwie auf, auch wenn man kaum in Ballbesitz war, sah das trotzdem gut aus, weil man halt Dresden irgendwie keine Möglichkeit gegeben hat, ihr Spiel aufzuziehen und sich da ins Spiel reingekämpft hat. Trotz allem ist es müßig, darüber nachzudenken, was passiert wäre, wenn das noch irgendwie 10, 20 Minuten so weitergegangen wäre und man, weil ich habe schon direkt von Anfang an gedacht, boah, mit dieser Intensität, das wird auch auf Dauer sehr anstrengend. Und dann hat man ja zum Glück eigentlich mit der ersten richtigen Aktion, die nach vorne ging, direkt das 1-0 gemacht. Also so mehr Momentum geht jetzt irgendwie nicht mehr. Das war schon genial.
Weil ja eigentlich Schinter Appelkamp vorher noch nach einer Minute oder
wenigen
Sekunden schon das 1-0. Also das hat mehr XG als Emmas Tor hinterher. Ich habe es nochmal nachgesehen.
Also tatsächlich?
War krass. Schon eine okay. Ja, bei Emma ist irgendwie, kann ich gleich noch erzählen. Aber war ja schon mal ganz gut. Da bricht einer rechts auf dem Flügel raus. Emma ist es, glaube ich, und spielt in die Mitte zu Appelkamp, der eigentlich super gut sich positioniert und dann den Ball, der nicht ganz leicht zu nehmen ist, wobei der Dresdner so weit wegsteht, dass er den eigentlich vielleicht sogar annehmen könnte. Naja, auf jeden Fall ist damit ja eigentlich schon ein Ton gesetzt. Und außerdem dachte ich, in den ersten 7, 8 Minuten haben wir schon viel drüber gerätselt, wer denn jetzt heute vom Platz fliegen wird und wie viele gelbe Karten es geben wird, weil sowohl die Fortuna als aber auch Dresden doch sehr bissig bis, also es wurde sehr viel gehakelt. Es waren so, diese Zweikämpfe waren schon wirklich häufig am Rande von Fouls und da war irgendwie ganz klar, da war richtig Gift drin, so, und es wurde halt auch komplett auf dem Feld sichtbar, ne, so, und Dresden war sehr schnell sehr genervt und Fortuna hat weiter genervt. Und gut, dann kommt es, nachdem es irgendwie auch schon Ecken gab und so, und nachdem die Fortuna hintenrum doch immer mal wieder Kurzpassspiel angebracht hat, kommt es eben zu dem schönen Moment, den Tim gerade angesprochen hat. Und du darfst ihn auch gerne nochmal moderieren, Tim.
Ich möchte nur kurz dazu sagen, mit dem Nickelig und Ähnlichem und wie viele gelbe Karten wird es heute geben und wer fliegt runter. Ganz im Ernst, das wollte ich doch genau sehen. Ja, also ich habe mir das schon...
Wir alle.
Und ich habe da jetzt nicht irgendwie sorgenvoll hingeblickt und habe irgendwie gedacht, oh Gott, am Ende überpacen die und dann fliegen mehrere Spieler vom Platz. Sondern es war doch genau so, sollte das Spiel angegangen werden. Und dass da mal ein paar gelbe Karten bei rumfallen, okay, dann ist das halt so. Aber es war schon einfach, man war so eng dran an den Gegenspielern, wie man das sein muss. Naja, auf jeden Fall kommt es zum 1-0. Dresden ist tatsächlich da mal aufgerückt und Florian Kastenmeier entscheidet sich dafür, dass man mal nicht mit dem Kurzpassspiel das Spiel eröffnen kann, nämlich einfach auch mal mit dem Abwurf, weil er sieht, dass Itten da auf der letzten Linie im Prinzip die Möglichkeit hätte, nur gegen einen Gegenspieler möglicherweise aufs Tor zu laufen. Und dann rutscht auch noch der Ball an dem Gegenspieler vorbei, so dass Itten plötzlich völlig alleine vor Schreiber, dem Dresdner Torwart, steht und mustergültig hebt er den Ball, so wie das ein Spieler macht, der da zum 13. Mal diese Saison trifft, über ihn hinweg. Also grandios. Und damit hat Florian Kastenmeier einen Scorerpunkt ergattert und ja, Itten macht das 13. von, ja, muss jetzt ungefähr knapp die Hälfte der Fortuna-Tore sein, die Lebensversicherung.
Carsten Meyer ja anmerkt, ist das in 7 Jahren Fortuna sein erster Assist?
Man muss halt dazu sagen, dass man kann das Spiel auch über Florian Kastenmeiers Torschussvorlagen erzählen, nämlich das sind zwei und damit hat er die meisten Torschussvorlagen in diesem Spiel für die Fortuna. Das ist bemerkenswert und spricht vielleicht auch für dieses Spiel, das ihr ja schon angedeutet habt und das in den Highlights ja auch so rüberkommt, dass die Fortuna eben jetzt nicht so viele Gelegenheiten hatte vorne rum, also nicht so viele Torschussvorlagen aufs Parkett gebracht hat, wenn man nicht Florian Kastenmeier heißt.
Ja, und Moritz wahrscheinlich dann spätestens ab dem Augenblick dann eben auch das ganze Stadion wirklich auch voll dabei, kann ich mir vorstellen.
Ja, aber es war die ersten 10 Minuten auch schon so. Also ich würde sagen, ich kann es jetzt nicht mehr mit genug Minuten genau sagen, aber für einen nicht unerheblichen Teil der ersten Halbzeit stand einfach immer das ganze Stadion und es haben alle mitgesungen. Ich meine, Ultras haben nur Banger rausgehauen, so, also nur Sachen, die alle kannten. Und klar, dann führt man 1-0, also die Ausrastung nach dem 1-0 war schon auch ziemlich krass, so würde ich sagen, weil man hatte ja auch diese Zeit, sich darauf vorzubereiten, kurz drüber nachzudenken, wer läuft da jetzt aufs Tor zu? Das ist Cedric Itten. Ich kann mir eigentlich sicher sein, beziehungsweise kann ich zumindest damit rechnen, dass der den jetzt auch reinmacht, weil es ist Cedric Itten. Und in diesen 3 Sekunden, die man da eben Zeit hat oder 2, baut sich ja dann schon dieser Torschrei auf. Und ja, das hat dann natürlich nochmal extra einen draufgelegt. Ich würde jetzt auch dann direkt schon zum zweiten Tor kommen. Tim, hast du da noch was einzuwenden? Also es, ich habe mir ansonsten nur aufgeschrieben, dass Lenz schon einige Fouls sich geleistet hat. Also das war mein erster Kandidat für gelbe Karten. Ist ja nicht so gekommen, aber...
Also auf jeden Fall ist es nicht so, dass die Fortuna nach dem 1-0 direkt nachlegt. Also Dresden kommt danach, vorher hat man extrem gut Dresden überhaupt nicht zur Entfaltung kommen lassen. Und danach kommen die schon mit einigen kleinen Chancen ins Spiel, so... wo man nicht sicher sein kann, dass die Fortuna nicht postwendend in den Minuten da drauf auch vielleicht den Ausgleich bekommt. Also die Vermey-Flanke, die, wo Kastenmeier zeigt, was sein eigentliches Fach ist, dass er hinten was verhindert. Und außerdem noch ein kleiner Abschluss von Jason Checker. Also Dresden zeigt dann auch, dass sie da sind und trotzdem nutzt man das Momentum des 1-0 und legt nach. Es ist eine Ecke von Shinta Appelkamp. Hatten ja letzte Woche über.
Das war in der Ecken. Art und Weise, wie der Lou sie seit Wochen fordert. Alle Fortunen stehen im 5-Meter-Raum.
Ja.
Und die Ecke kommt so. Zimbo blockt da einen Mann weg. Emma zieht ab, trifft zwei Gegenspieler und der Ball kullert irgendwie ins Tor. Da muss ich sagen, ich habe mich erst nicht gefreut, weil ich irgendwie aus so Fortuna-Erfahrung sicher war, dass eben dieses Foul, habe ich echt nicht, weil ich einfach so viel Angst hatte, dass dieses Foul oder nicht Foul, da diese Situation Zimbo, der da den Spieler ja, also es kommt zu einem kleinen Kampf da, zu einem Duell und ob das jetzt strafbar ist oder nicht, ich habe im Nachhinein eher das Gefühl, ist alles in Ordnung auch, aber in dem Moment hatte ich einfach total Schiss, dass dieses Tor zurückgenommen wird. Wird es nicht, aber ja, Lou, unter Michael nicht schon wieder, unter Alexander Ende sehen die Ecken plötzlich auch anders aus.
Ja, und bei Emma geht dann ja wirklich echt auch alles, ne? Also, dass dieser Ball so super glücklich abgefälscht wird, ist dann irgendwie das eine, aber und hat natürlich das dann auch sehr, sehr gut gemacht, dass man ihn da halt so im Strafraum frei blocken kann. Ich glaube, irgendwie ohne da so gut frei zu blocken, hat man eine ähnliche Variante, wo man einfach generell auf Emma zurücklegt, aber dann außerhalb des Strafraums. Das schon so, so häufig gemacht diese Saison. Und diese Schüsse sind alle immer komplett daneben gegangen von Emma. Also deswegen weiß ich genau, dass ich mich, glaube ich, selbst im Stadion wahrscheinlich aufgeregt hätte, wenn ich das gesehen hätte. Aber ja, umso besser, dass man das halt wirklich so unglaublich gut umsetzt in dem Augenblick. Eben dann genau wie in der ersten Szene mit Itten und Kastenmeier ja auch einfach mal das nötige Glück hat. Und und auch wie gut, dass Emma dann endlich an Spieltag 31 auch mal zu seinem ersten Saisontreffer kommt. Und ich glaube, das ist ja dann auch spätestens so ein Moment, wo man dann halt weiß, okay, heute geht irgendwie wirklich einiges für uns.
Also genau das, was du gerade angesprochen hast, ist dann natürlich, war auch natürlich dann im Block einfach genau die Stimmung so. Endlich geht halt mal so ein Scheißball rein. So, wie oft haben wir irgendwelche Szenen gehabt vorm gegnerischen Strafraum, wo dann immer wieder doch noch so ein Bein drin ist und so und die nie reingegangen sind. Jetzt hast du einfach mal das Glück, dass dieses Ding reingeht. Und das hatten wir uns auch irgendwie an dem Zeitpunkt verdient.
Ja, insgesamt, wenn man das Spiel so als den Highlights konsumiert hat, ist dann ja schon der Eindruck, dass es spätestens danach jetzt eher ein Spiel ist, das Dynamo Dresden nicht nur vom Ballbesitz her, sondern auch von den Gelegenheiten prägt.
Oder ja, nicht postwendend. Also geht ja da in der 17. Minute 2-0 in Führung und so die starke Phase, wo man denkt, oh, jetzt kommt Dresden gleich ran, beginnt erst so ab der 30. Minute. Vorher ist es halt weiterhin ein Grätschenfestival, würde ich mal sagen. Also da ist Lenz weiterhin vorzuheben. Das, was du dir schon viel früher aufgeschrieben hast, habe ich mir dann nochmal aufgeschrieben, dass er da immer am Rande des der noch vertretbaren Härte operierend wirklich ja die Fortuna ja geschafft hat, Dresden fernzuhalten durch Grätschen, durch Einsatz. Und eigentlich bis zur 30. Minute ist die größere Chance nochmal, dass Sotiris aus der Entfernung abziehen kann. Der geht allerdings völlig weit weg. Und dann kommt da die Phase zwischen der 30. und 35., wo im Prinzip Dresden Fortuna so richtig gehend belagert. Da gibt's einmal diese Sache, dass Bobsien abseits verdächtig durchgeht und knapp rechts vorbeischießt, und kurz darauf klärt Florian Kastenmeier den Schuss von Wagner und lässt sich dann so aus dem Tor im Nachgang aus dem Tor herauslocken von Checker, so dass da im Prinzip hinter ihm ein freier Raum entsteht, wo zum Glück irgendwie kollektiv das Ganze noch geklärt wird. Und dann kommt die beschriebene 39. Minute, die auch später auf der Pressekonferenz noch eine Rolle spielen wird, wo Dresdens Trainer Stamm sich darüber aufgeregt hat, dass kurz bevor Lenz im Prinzip heroischer Manier eine 100%ige Chance von Wagner weggrätscht, ja, ein relativ hohes Bein klärt von Cedric Itten, und Stamm im Nachgang sich dazu bemüßigt sah, zu sagen, dieses hohe Bein hätte einen Elfmeter geben müssen. Ich weiß nicht, das war ja genau vor eurer Tribüne. Was hat man davon denn im Stadion gesehen? Also,
ich glaube, Halbangst würde das noch ein bisschen unterbetonen. Einfach weil es so oft so passiert ist, dann kriegst du halt irgendeinen Kack-Elfmeter. Also klar, das war direkt vor unserer Nase. Ich dachte, oh Scheiße. Also nicht, weil es besonders schlimm aussah oder so, ne? Aber es war halt klar, das Bein war definitiv hoch. Und einfach, da bin ich wieder mit meinem Erfahrungsschatz aus der vergangenen Saison oder aus der noch laufenden Saison mindestens, dass wir einfach in so vielen Phasen solche Dinger immer, wo so 50-50, wo du beides irgendwie nachvollziehen kannst, immer gegen uns gepfiffen bekommen haben, war in dem Fall nicht so. Aber ja, also ich habe mich eingeschissen, auf jeden Fall.
Ja, ich musste da auch kurz die Luft anhalten, ob da jetzt gleich irgendwie nochmal das Zeichen von draußen kommt, guck dir das nochmal an und dann...
Genau, das hat auch so lange gedauert, ne?
Ja.
Wurden im TV denn Bilder davon gezeigt?
Ja, also ich...
Wurde das wiederholt?
Ich finde, das ist gerade noch die Höhe, wo man vielleicht sagen kann, man sieht darüber hinweg. Aber dass der... Also als Trainer von Dresden hätte ich das nach dem Spiel auf der Pressekonferenz auf jeden Fall auch angesprochen. Und ich verstehe auch, dass man da sauer ist, aber im Fernsehen sah es schon noch so aus, als wäre das vertretbar, da keinen Elfmeter zu geben.
Gut, jetzt haben wir uns wieder über eine Szene sehr lange unterhalten. Ich möchte noch über diese Phase kurz sagen, ab der 30., das habe ich genauso gesehen, ab der 30. übernimmt Dresden ja wirklich komplett das Ruder, und es wird, also die Fortuna lässt sich ziemlich weit hinten reindrängen, ist immer noch bissig, ist aber trotzdem eigentlich meistens bei jedem Pass immer zu spät, sodass Dresden immer wieder durchkommt und dann eigentlich so im letzten Moment immer ins Ausgeblockt wird oder so. Also man schafft es ja, bis auf wenige Momente, dass die Bälle ja gar nicht erst aufs Tor kommen, aber da ist Dresden wirklich extrem dominant, spielt auch häufig ein Kurzpassspiel, was man ja eigentlich von der Fortuna auch erwarten könnte, wenn sie jetzt schon länger mit Michael Alexander Ende arbeiten würde, und macht es wirklich ja auch gut, kombiniert sich wirklich um die Fortuna herum, und da ist es dann wirklich immer so, dass im letzten Moment wird das Bein noch reingehalten. Und es klappt ja dann. Also man hält sich ja schadfrei und macht ja dann in der 40. oder wann fast nochmal das gleiche Tor wie zum 1-0.
Ja, genau, das ist kurz nach dieser Harakiri-Monstergrätsche von Lenz. Also auf der einen Seite gibt's halt diese riesige Chance zum Anschlusstreffer und direkt im Gegenzug kann man das Spiel auf 3-0 stellen. Florian Kastenmeier schickt wiederum Itten die eben angedeutete zweite Torschussvorlage. Der ist dieses Mal ein bisschen weiter außen und zieht aber, also ist noch nicht so spitz, dass er nicht super abziehen könnte, aber dieses Mal hat Schreiber ihn. Schade. Das wäre, glaube ich, schon fast noch, historisch gewesen, oder? Ich weiß es nicht.
Absurd gewesen.
Oder? Ja. Also, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie oft schon ein Torhüter 2 Assists in einer Halbzeit gehabt hat. Also, es wäre schon etwas für Statistikfans gewesen.
Auch was für Fortuna-Fans. Kann man denn also in der Halbzeit oder auch allgemein noch mehr was zu Alexander Ende sagen und was er mit der Fortuna da eigentlich vorhat oder wie sich das auswirkt, was sich verändert hat eventuell, weil das ist natürlich jetzt vom Blick auf den Highlights kaum zu sehen und es wirkt ja auch eher so, als ob das Spiel mit Ball dann irgendwie gar nicht mehr das Zentrale war und lange Bälle nach auf Itten, das hat nicht viel mit dem Trainer zu tun oder mit einem Plan, den der Trainer mitgibt, sondern einfach mit einer situativen Erkenntnis von Florian Kastenmeier in dem Fall.
Ja, und das andere Tor war eine Standardsituation. Also vielleicht die Standardsituation könnte ja so, wie gesagt, der überladene 5-Meter-Raum auch im Training einstudiert worden sein. Aber insgesamt die ganzen anderen Offensivaktionen gibt's ja nicht so. Also es sind die langen Bälle von Kastenmeier und diese Standardsituation. Was man aber natürlich sagen kann, Ende hat auf die Viererkette umgestellt. Ende hat auch auf jeden Fall die Spieler genommen, die diese Mentalität auf den Platz bringen können. Hat anscheinend auch die richtigen Worte gefunden, um die Spieler einzustellen. Also neben all den ganzen anderen Dingen, die wir besprochen haben, die während der Woche auf die Mannschaft eingeprasselt sind. Und aber im Spiel mit dem Ball konnte man, glaube ich, in dieser ersten Halbzeit und auch in der zweiten Halbzeit kaum irgendwas erkennen.
Vielleicht könnt ihr, wenn ihr das auch in die zweite Halbzeit besprecht, also zumindest, das ist ja die Wahrnehmung, die ich jetzt so hatte, dass man im Hinblick auf die Defensivleistung auch von einigen Einzelleistungen profitierte, insbesondere von der von Florian Kastenmeier, ist aber gerade im Hinblick auf das nächste Spiel und vielleicht auf die nächsten letzten Spiele, die es noch zu bestreiten gibt, schon, es ist zumindest mein Eindruck von außen, gerne jetzt bei der zweiten Halbzeit drauf eingehen oder auch hoffentlich diesen Eindruck erfolgreich widersprechen können, dass es durchaus da noch Nachholbedarf geht, was so die Kompaktheit und das Defensivverhalten angeht. Das wirkte dann doch durchaus bei den Bildern, die ich so gesehen habe, nicht immer ganz sattelfest.
Ja, das ist ja das Verrückte auch an dem Spiel, weshalb man jetzt wegen des Ergebnisses einfach euphorisch ist, dass man noch dabei ist und noch lebt. Aber aufgrund der Art und Weise, wie es zustande gekommen ist, würde ich jetzt sagen, war das jetzt nicht die Auferstehung, weshalb man jetzt sagt, hurra, wir bringen diesen Klassenerhalt auf jeden Fall über die Bühne. Also ich sag mal, dieser absolute Wille, das ist einfach schon mal die Basis. Ohne die funktioniert bei den Spielern, die wir haben, einfach nicht. Und da ist es halt schon echt bitter, nochmal um die erste Halbzeit kurz zum Ende zu bringen. Man hat ja auch dann im Nachhinein gehört, dass Lenz eigentlich nur 25 Minuten im Tank gehabt hätte von seiner Wade her. In der 45. Minute ist dann auch wirklich vorbei und er muss ausgewechselt werden. Raimund kommt für ihn. Auch das ist hoffentlich so, dass er hat ja heute anscheinend wieder trainiert, dass er im nächsten Spiel wieder die erste Halbzeit abreißen kann, weil er schon mit einigen anderen die Mannschaft dann mitgerissen hat, einfach durch den absoluten Willen. Aber nicht, also da war niemand außer jetzt Cedric Itten, der ja einfach ein super Fußballer ist und solche Vorarbeiten von Florian Kastenmeier dann halt auch veredeln kann, der für mich jetzt total herausgestochen hätte, fußballerisch. Nee. Und auch, ja, in der zweiten Halbzeit, alles das, was du gesehen hast, stimmt total. Florian Kastenmeier hält lange Zeit, ist ja der Garant dafür, dass man nicht relativ zu Beginn der zweiten Hälfte das Anschlusstor fängt. Mit diesem Anschlusstor würde ich auch sagen, wäre das Zittern nicht nur in der Kurve, sondern auch in allen Beinen der Fortuna losgegangen. Ja, also es ist die eine erste Szene, die kommt tatsächlich durch so einen Fehlpass oder Missverständnis zwischen Sotiris und Raimund zustande. Sotiris' Pass ist nicht ganz sauber, aber Raimund stellt sich da auch nicht gut zum Ball und kriegt ihn deshalb in den Rücken und dann in dem Moment prescht Dresden vor. Bobsin spielt sogar dann noch so ein Doppelpass fast mit Oberdorf, also Oberdorf, na, das ist nicht so ein richtiger Abschluss, der da geblockt wird, meiner Meinung nach, aber wenn es ein Abschluss sein sollte, dann hat Bobsi ein extremes Glück, dass daraus ein Doppelpass wird, den er mit Oberdorf spielt und ja, dann rettet Kastenmeier zum ersten Mal und spätestens da schrillen auch bei mir alle Alarmglocken, dass die zweite Halbzeit noch extrem lang wird.
Ja, ich würde ja sagen, es setzt sich eben diese absolute Verunsicherung, die sich ab der 30. Minute breit gemacht hat, setzt sich dann in der zweiten Halbzeit fort. Und naja, wie Tim schon sagte, es war ziemlich schwierig, Offensivbemühungen zu sehen, weil eben auch das Passspiel ja so unfassbar ungenau ist. Ich habe jetzt schon wieder vergessen, wie die Passquote war, aber absurd niedrig. Also ja wirklich... Warte, ich kann es nur mal, 66%. So, ne, so war das. Also Fortuna hatte ja überhaupt nicht die Chance, irgendeine Art von Offensivspiel aufzuziehen. Und ja, das war sicherlich nicht der Plan, zu sagen so, und dann spielen wir drei Pässe unter Druck und dann der vierte, der geht da zum Gegner. Ich denke nicht, dass das der Plan war. Aber viel mehr konnten wir halt nicht sehen. So, was ich total spannend fand, war, wie Alexander Ende das Pressing moderiert hat. So, da hatte ich so ein bisschen das Gefühl, okay, das ist so, die haben das abgesprochen. Es ist vielleicht nicht immer ganz klar oder beziehungsweise ist er da noch neu und muss dann seine Vorstellungen von wie Sachen laufen, müssen die Spieler ja Stück für Stück so erlernen. Aber ich hatte fast das Gefühl, es war wirklich einfach abgesprochen mit der Viererkette da hinten mindestens, dass eigentlich der Ende das leitet. So, er hat einfach die ganze Zeit Gesten gemacht, wann drauf, wann Stopp, wann ein bisschen weiter nach links verziehen, wann wird verschoben und so weiter. Also ich fand das sehr faszinierend zu sehen und ich hatte das Gefühl, das war so ein, ich mach das für euch Jungs, spielt ihr mal Fußball und wenn ihr gerade nicht wisst, wo ihr hinlaufen sollt, dann guckt mich an und ich zeig euch das. So hatte ich das Gefühl. Und
aber ich glaube ja, nicht, dass das der Realität entspricht. Also,
ja, vielleicht nicht, aber ich meine, es gab ja unheimlich viel Kommunikation und er hat das die ganze Zeit angezeigt. Vor allem dieses Stop und Go fand ich halt schon ziemlich krass, dass er halt einfach die Spieler zurückgehalten hat, wenn sie nicht ins Pressing, also das Pressing auslösen sollten und dann das Go gegeben hat und daraufhin halt die Viererkette ins Pressing gegangen ist, fand ich schon, ja, spannend zu beobachten. Ja.
So, das wäre ja, etwas, was man vielleicht in den nächsten Spielen auch nochmal im Blick haben kann.
Ja, dann, ja, ob das weiterhin so ist.
Ja, also tatsächlich macht Dresden, man führt 2-0, aber trotzdem macht Dresden, kann man ja so machen. Man kann ja auch Dresden spielen lassen, aber trotzdem war das für mich nicht sehr beruhigend, dieses 2-0, weil ich gedacht habe, was passiert hier, wenn der Anschluss fällt. Eigentlich die die größte Szene zum Jubeln, weil er da auch selber so drüber jubelt, war, als ein schneller Gegenangriff einmal von Zimbo abgegrätscht wird und er halt diese Grätsche feiert, als hätte Fortuna gerade den Klassenerhalt besiegelt. Ich weiß nicht, ob ich das im Stadion auch so gesehen hat. Also das hat er auf jeden Fall nochmal gemacht, um auch das Stadion weiterhin mitzunehmen. Denn auch wenn es aus dem Spiel nicht geht, man hat ja in der ersten Halbzeit ein Eckentor gemacht, aber in der 57. Minute hat man mal wieder eine Ecke. Und dann darf Raimund die schießen und die ist ja wirklich unendlich ungefährlich. Also die landet direkt in den Händen des Dresdner Torhüters und da habe ich auch nicht ganz verstanden, warum Raimund jetzt plötzlich die Ecken schießt, aber nun gut. Und man hat eigentlich die erste richtig starke Offensivaktion in der 58. Minute, kurz nach dieser Raimund-Ecke und macht dann direkt auch... Das 3:0.
Tor also. Nach Einwurf. Also, ja. Wie hast du mich machen wollen? Ja. Ja. Also, ein Tor nach dem Einwurf. Großartig. Cedric Itten, der an diesem Tag ja wirklich der absolute Überfußballer wird, also der er ja eh schon ist. Aber was der alles an Zweikämpfen geführt hat und was wie, also es war einfach nur krass, den Itten zu sehen. Und ja, setzt sich da gut durch, kriegt den Einwurf, schiebt sich da irgendwie um den Gegenspieler rum und sieht Luca Raimund gerade noch gescholten vor dem Tor, dann aber eiskalt und in perfekter Position, perfekt eingelaufen. Und dann war auch wieder ganz gute Stimmung, weil vorher war man schon so ein bisschen angespannter. Wobei man sagen muss, sowohl bei mir als auch bei den Leuten im Blog als auch auf dem Klo in der Halbzeit war die gängige Meinung, ab 4:0 können wir uns entspannen. Vorher ist überhaupt nichts gewonnen. Aber 3:0 war auch ein guter Moment.
Ja, auch vor allem, wie die Mannschaft da explodiert ist. Also gerade Zimbo wieder, wenn er nicht bei der Grätsche vorher schon den Klassenerhalt perfekt gemacht hätte, gefühlt, dann spätestens jetzt. Schön, dass er für mich...
So sagen, ja. Wenn es möglich wäre, das 4:0 vor dem 3:0 zu machen, dann hätte es die Fortuna an diesem Abend geschafft.
Ja, auf jeden Fall. Also, aber ich fand es extrem schön, dass Zimbo noch so dabei war. Weil kurz nach dem 3:0 ist er ausgewechselt worden und Daland kommt, Oberdorf spielt ab da Rechtsverteidiger. Eigentlich ist das so eine Phase, wo, glaube ich, auch Dresden erstmal klarkommen muss damit, dass sie plötzlich 0:3 zurückliegen, wo nicht so viel passiert, aber in der 68. Minute stellt man sogar mit einer unendlichen Effizienz an diesem Abend fast noch auf 4:0. Raimund und El Azouzi kombinieren sich rechts durch und dann kommt es zu einem Kopfballaufsetzer von Cedric Itten und Schreiber kriegt da irgendwie noch ein paar Fingerspitzen dazwischen und dadurch springt der Ball an die Latte. Auch gar nicht so einfach, diesen Kopfballaufsetzer da noch zu erwischen. Ansonsten hätte es unerklärlicherweise aus diesen ganzen Situationen schon 4:0 gestunden und man hätte sich beruhigen können, Moritz, aber so konnte man sich noch nicht beruhigen. Oder wie war es bei dir?
Ich hätte jetzt auch noch mal eine Frage an euch. Also hat man wirklich dann in der zweiten Halbzeit mit Raimund als Linksverteidiger in der Viererkette gespielt? Also ich habe so, als ich die Wechsel gesehen habe, dachte ich eigentlich, dass man spätestens mit diesem Wechsel Daland gegen Zimmermann dann auf eine Fünferkette umstellt, beziehungsweise auf Dreierkette. Aber gerade irgendwie auch diese 20 Minuten mit Raimund als Linksverteidiger in einer Viererkette, das hat auch einigermaßen funktioniert. Also ich finde ja schon irgendwie Raimund als Schienenspieler ja wirklich nicht optimal eingesetzt, aber in einer Viererkette ja irgendwie dann nochmal extra nicht.
Nein, aber Entschuldigung, das haben wir ein bisschen unterschlagen. Emma ist ja dann in die Verteidigung gerückt und Raimund nach vorne, als Lenz ausgewechselt wurde. Die Umstellung auf Dreierkette kam dann später.
Genau, also einfach, Emma hat ja vorher offensiv gespielt und der ist dann zurückgegangen, genau.
Ja, okay, also dementsprechend erklärt sich das dann auch, dass dann Raimund da so vorne auftauchen kann beim 3-0 und dann eben auch sein erstes Profitor erzielen kann. Also das ist ja wirklich auch persönlich, glaube ich, eine große Erleichterung, irgendwie erstmal sein erstes Profitor zu erzielen, aber auch allgemein ein weiterer dieser vielen Offensivspieler bei Fortuna, die halt einfach ja komplett harmlos gewesen sind in ihrem Output in dieser Saison, dass dann da mal so ein Bann gebrochen wird. Einfach sehr, sehr, sehr gut.
Ja, so was Tim jetzt, ich wollte noch ganz kurz sagen, wie unfassbar schwer das eigentlich war, dass Itten an diesen Kopfball, den Tim erwähnt hat, noch rankommt. Also auch das war wieder eine unfassbare Willensleistung einfach von Itten. Wird dann leider nicht das 4-0. Und genau, obwohl Zimbo nicht mehr auf dem Spielfeld steht, würde ich sagen, ist er trotzdem sowas wie der 13. Mann, den 12. haben ja eindeutig die Fans gegeben, aber
Zimbo hat so
eine Art Motivator, Flaschengeber, Aufpeitscher an der Seitenauslinie gegeben. Es war absolut fantastisch. Also er hat halt auch seine Energie, die ja Alexander Ende gefordert hat, wie sonst was. Also Zimbo hat halt auch nach seiner Auswechslung seine Energie weiterhin der Fortuna zur Verfügung gestellt. Das war auch ziemlich gut. Und dann gibt's ein bisschen lustige Szenen, weil es irgendwie so ein A4-Blatt gibt. Ich glaube, es ist dann ab der Einwechslung von Daland, weil dann eben diese Umstellung auf die
Fünferkette kommen soll. Nee, das ist später. Und da, als Emma rausgeht und Hetwa reinkommt, da kommt der große DIN A4-Zettel mit dem Asusi und Oberdorf da rumhantieren und das ist echt krass. Ja, habe ich mir auch aufgeschrieben, das war auch sehr schön. Also so, wo ich dann auch gedacht habe, nachdem Hetwa für Emma kam, nachdem Emma ja die Außenverteidigerposition irgendwie auf der anderen Seite bekleidet hatte, ich mich auch gefragt habe, wie es sich zusammenpuzzelt und es auch nicht so ganz verstanden habe, musste auch der große DIN A4-Zettel dort helfen.
Ja, ich muss auch sagen, danach hören auch meine Aufzeichnungen auf, weil es war durchaus spannend, liebe Leute. Und
viele Bälle werden nur noch hinten rausgedroschen. Also das habe ich mir auf jeden Fall aufgeschrieben, dass man halt wirklich nicht mehr probiert hat, hinten rauszuspielen, sondern die Bälle einfach nur noch ab der 85. Minute und dem so 5 Minuten nach dem Zettel nur noch wild hinten rausgekloppt hat. Mit einer Fünferkette hat man dann gespielt und zum Glück dauert's aber bis zur 90. Minute, bis man das 0 abgibt. Wo Lemmer, der Dresdner, steht da viel zu frei bei einer Flanke. Aber da war ich dann auch sicher, dass man nicht in der Nachspielzeit noch 2 Gegentore fängt, auch wenn Kastenmeier dann noch eine Flanke wegfischen muss und Dresden immer weiter marschiert und man dann nur noch aushält, bis der Abpfiff kommt.
Es gibt ja auch noch diese wunderbare Szene, wo Dresden ja eigentlich noch diese 100%ige Chance hat, aber da Ferner dann irgendwie im Weg steht und diesen Ball, der, glaube ich, ziemlich sicher reingegangen wäre, dann irgendwie mit dem eigenen Rücken wegblockt. Also da ist uns Fortuna-Fans ja, glaube ich, dann auch irgendwie ein Herz aufgegangen, weil dann irgendwie doch wieder einiges richtig war im Universum.
Die große Frage, die sich so am Ende stellt, nach dem Abpfiff und dem Eindruck, den wir, den Tim ja auch jetzt vor ein paar Minuten schon mal gesagt hat, es gibt, das Ergebnis ist das, was einem quasi in den Stunden, vielleicht auch in dem Tag danach, noch ein bisschen wieder Optimismus oder ein gutes Gefühl zurückgegeben hat. Die Art und Weise, dass Dresden eben doch die Chancen hatte, lässt einen dann doch natürlich grübeln und den Ernst der Lage dann im Laufe der Woche auch weiter erkennen. Klar, vor dem Restprogramm, darüber reden wir gleich. Aber ich muss sagen, dass ich bei mir schon, also ich hatte halt beides, eine vollkommene Glücksmoment, dass halt die Saison noch nicht verloren ist und halt dieses, ja, aber das wirkt aber alles nicht so sattelfest. Und mittlerweile bin ich bei so einem, es ist natürlich vollkommen bedeutungslos, ob das jetzt so gelaufen ist, wie es gelaufen ist, weil im Grunde muss man jedes einzelne Spiel, das jetzt noch kommt, wie so ein Endspiel nehmen. Und man muss sagen, die Fortuna ist einfach ein defensiv anfälliges Gebilde. Es wird sie in den nächsten drei Partien nicht irgendwie plötzlich ändern. Man braucht einfach das Glück, das man bei so Endspielen auch für sich braucht, um erfolgreich zu sein. Man braucht die richtige Schiedsrichterentscheidung zum richtigen Zeitpunkt und eben eine Effizienz, die man in den letzten Monaten und Wochen hat vermissen lassen bis zu diesem Dresden-Spiel. Und deswegen bin ich irgendwie so davon abgerückt, da irgendwas eine höhere Bedeutung beizumessen, sondern einfach nur im Moment zu sein. Das ist irgendwie ein komischer Satz, das klingt so nach so esoterisch, klangschalenmäßig, aber da jetzt nicht mehr, ich denke da jetzt nicht mehr groß drüber nach, sondern es ist natürlich alles klar. Natürlich ist die Fortuna nicht eine gute Mannschaft in der zweiten Liga, sonst wäre sie nicht unten drin. Aber sie kann eben, wenn ein paar Sachen zusammenkommen und man das auch erzwingt, dass die Sachen zusammenkommen, dass die Kopfsache spielt ja eine ganz entscheidende Rolle und der Einsatz, wenn der stimmt, das muss es, das hatte Tim ja auch schon gesagt, das ist quasi die Basis, die da sein muss. Und wenn die da ist, ob es dann gegen Schalke reicht, weiß ich nicht. Aber das ist ja das, was dann in den nächsten Einzelspielen bedeutet. Also seht ihr das auch so? Seht ihr das ja anders?
Ja. Komplett sehe ich das so, weil ich glaube halt in dieser Crunch-Time der Liga halt auch echt, also die Basis muss da sein, dann ganz viel auch über den Kopf läuft. Also ich will gar nicht davon anfangen, dass Fortuna das jedes Spiel jetzt einzeln sehen will, sollte, so wie du das gesagt hast, sondern wenn man jetzt schon beim jedes Spiel einzeln nehmen ist, ist das wahrscheinlich für die Schalke-Spieler auch schwierig auszublenden, was am nächsten Samstag sie schaffen können. Und deshalb, ich glaube, dass da jetzt wichtig ist, es einfach nicht gesagt wird, wir haben jetzt den Bock umgestoßen, dadurch, dass wir jetzt ein Spiel gewonnen haben nach 5 Niederlagen, sondern dass man sich wirklich...
Danke, dass du das nochmal sagst, Tim. Das ja. Zitat aus der Pressekonferenz, wo ich dachte, was ja. für einen Bock meint der? Danke,
ja. Tim. Ja, ist nicht.
Man hat halt eine Serie gebrochen, so, das ja. schon natürlich. Ne? Ja, das ist absolut. Das ist schon eine heftige Serie, so, die hast du gebrochen. Ich will noch ganz kurz sagen, was man sonst noch als Höheres quasi mitnehmen kann, ist, dass es zumindest in diesem Spiel geklappt hat. Und ich weiß nicht, ob das für die weiteren 3 bis 5 Endspiele überhaupt gehen kann, dass wirklich jeder sich komplett verausgabt. Und egal, ob mal Sachen klappen oder nicht klappen, dann ist der andere wieder da. Ne, man hat ja auch drüber gesprochen, dass man mit Manndeckung eben auch relativ simple Lösungen für die Verteidigung finden kann. Das bedeutet aber gegebenenfalls noch mehr Laufarbeit. Man ist ja, Lou hatte das ja letzte Woche so schön ausgerechnet, dass Dresden die Gegner überläuft. Wir haben es geschafft, Dresden zu überlaufen. Also die Erkenntnis war schon da. Also auch ein Ljubicic, dem nicht viel gelingt, hat eigentlich ein sehr gutes Spiel gemacht, weil er einfach jeden fucking Sprint gegangen ist, den er gehen musste, bis auch vielleicht noch beim Gegentor. Aber das gilt irgendwie für alle. Appelkamp war auch nicht besonders auffällig. Sotiris und Azusi schon eher, wobei da ja jetzt gerade, ich weiß nicht, haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, ne? Dass der gegebenenfalls mit Schulterproblemen erstmal gerade aussetzt. Aber so, das war schon eine Erkenntnis, würde ich sagen. Und das ist schon auch was, was man mitnehmen kann ins nächste Spiel. Ich weiß nur nicht, wie lange sowas gut gehen kann, wie lange ja. man Woche für Woche solche Kraftakte aufbringen kann.
Ja, vor allem bei einem relativ dezimierten Kader. Aber dein Wort in Fortunas Ohr, ich möchte diese Einstellung mal sehen, wenn man 1-0 zurückliegt. Vorher glaube ich dem Ganzen noch nicht.
Ja, das finde ich auch gut, dass du das nochmal ansprichst, Tim. Und auch nochmal anschließend an das, was Moritz gesagt hat. Ich habe auch einfach so ein bisschen eine Sorge, dass man sich jetzt halt irgendwie so ein bisschen wieder entspannt. Zum einen in der Mannschaft, aber vielleicht irgendwie auch so im ganzen Umfeld. Weil irgendwie genau das, was dann da vielleicht als freudscher Versprecher bei Alexander Ende eben in der Pressekonferenz rauskam mit dem Bock umstoßen. Also irgendwie sehr viel wirkte da jetzt, ohne da jetzt natürlich das Spiel geschaut zu haben oder persönlich dabei gewesen zu sein, als ob man da jetzt eigentlich schon ja einfach alle Register gezogen hat. Also so in der Stadt, im Umfeld, im Verein, rund ums Stadion, bei der Ankunft der Mannschaft und so weiter. Das muss man auch so tun, das ist genau so richtig gewesen. Aber ich habe einfach ein bisschen die Besorgnis, dass man vielleicht einfach dieses Level vom Maximalen, dass man das halt eben nicht über die weiteren drei Spiele wird halten können. Und hoffe auf jeden Fall, dass wir das halt irgendwie als Fortuna das halt auch schaffen, das auf jeden Fall beim nächsten Heimspiel wieder genauso aufzufahren. Aber habe halt eben, wie gesagt, so ein bisschen die Sorge, dass das vielleicht in der Mannschaft dann doch wieder einen leichten Spannungsabfall geben könnte. Hoffe aber natürlich, dass das nicht der Fall ist, sondern dass man sich halt
echt nicht vorstellen.
Eher an diesem Selbstvertrauen, das man jetzt sicherlich geholt hat, dass man sich da halt irgendwie vielleicht auch einfach ein bisschen weiter hochziehen kann, weil man ja wirklich auch für diese Saison wirklich was Monumentales geschafft hat. Also man hat das erste Mal seit genau einem Jahr, seit dem 26.04.2025, mal wieder drei Tore in einem Spiel geschossen. Damals beim 3:3 gegen Nürnberg. Und man hat zum ersten Mal seit anderthalb Jahren mal wieder ein Spiel mit mindestens zwei Toren Abstand gewonnen. Damals im Dezember 2024 gab es ein 5:0 gegen Braunschweig. Also da sieht man ja auch schon, wie sehr es irgendwie diesen ganzen Verein und uns Fans, aber auch diese Mannschaft halt, glaube ich, danach gedürstet hat, irgendwie mal, zumindest in den letzten Minuten einer Partie, nicht wirklich entspannt zu sein. Das haben wir jetzt ja, glaube ich, wenn wir euch zugehört haben, sehr, sehr genau erfahren, dass da irgendwie wirklich auch keiner so richtig entspannt gewesen ist. Aber zumindest so eine gewisse Art von Zuversicht irgendwie zu empfinden. Und ich glaube, dass ist einfach ein ganz, ganz großer Punkt, dass man das jetzt endlich mal erreicht hat, nach so ja, langem Warten.
Genau, darauf. Das ist, glaube ich, auch ein Punkt. Also ich glaube, gerade was Tim und Moritz da beschrieben haben, dass auch eine 3-0-Führung nicht zu einem Spannungsabfall in so einem Spiel sorgt. Ich glaube, das ist vielleicht das beste Indiz dafür, dass das jetzt auch nach dem Abpfiff nicht kommt. Das ist natürlich jetzt der nächste Gegner, ist natürlich der undankbarste, den man haben kann. Nicht gerade, weil er eben schon auf einer Qualität ist, die in dieser Liga wahrscheinlich nicht so häufig zu finden ist. Dafür spielt ja auch die Tabellensituation. Aber vielleicht schafft es die Mannschaft und das lese ich aus dem, was ich so nach diesem Spiel, mit diesem Spiel, in diesem Spiel sehe, dass man zumindest das Mindset drehen kann, dass man nicht mehr gegen was spielt, sondern für etwas. Also das wäre ja so wichtig, wenn das gelänge, Ende und der Mannschaft, nicht zu sagen, oh Gott, wir als Fortuna Düsseldorf, die um den Aufstieg mitspielen wollten, spielen jetzt gegen den Abstieg, wie schaffen wir das? Dass man mit dieser Situation, dass man auf dem Abstiegsplatz war, so kurz vor knapp, und das auch vollkommen verdient, für alle ersichtlich, dass alle die ganze Woche nur darum ging, welche Verträge auslaufen und das Damoklesschwert immer sichtbarer wurde, dass man sich denn dennoch irgendwie schafft, ja, jetzt, vielleicht ist es dann doch dieses, man hat quasi das was verloren und kann jetzt ja von dieser Außenposition des auf dem Abstiegsplatz doch nochmal irgendwie, wir kämpfen uns da jetzt raus und spielen dafür, dass wir uns da rauskämpfen und nicht, dass wir weiter reinrutschen dagegen. Das ist natürlich jetzt sehr viel, wünscht dir was, das gebe ich zu. Aber das wäre was ganz Wichtiges, wenn wir über das Mindset sprechen. Und über nichts anderes reden wir ja. Das ist ja irgendwie, ne, auch, das spricht ja auch für dieses ganze Finalsituation, jedes Spiel, dass man halt irgendwie, dass es irgendwie nichts, keine längerfristiges, keinen Horizont gibt, irgendwas zu entwickeln zu wollen, sondern immer nur um den Moment geht. So.
Ja, Der nächste Moment ist dann Schalke. Wollen wir vielleicht über den Gegner ein bisschen was hören?
Ich habe ja irgendwo, ich war bei Fortuna Köln am Wochenende, am Sonntag. Und in der Halbzeit habe ich natürlich eine Wurst gekauft im Vereinsheim. Und da lief das Radio und dann hörte man gerade, Paderborn führt 2-0. Und ich dachte so, ich wusste es. Ich wusste, dass die nochmal einbrechen, diese Pfeifen. Das ist genau das, worauf ich getippt habe, dass man gegen Schalke noch einen Punkt holt, weil die jetzt richtig Muffensausen kriegen. Das nächste Mal, als ich aufs Handy geguckt habe, nachdem ich das im Radio hörte, hatte sich diese Stimmung von mir schon mal deutlich verändert. Genau. Aber ja, naja.
Ja, Moment, lass uns schön. Hoffen, ja, lass uns hoffen, dass dieses doch sehr emotionale Spiel im extrem positiven Sinne, ja, wirklich einfach die Mannschaft jetzt trägt. Alexander Ende hat nach dem Spiel mit versteinerter Miene, glaube ich, auch schon an Schalke gedacht. Der war da auf Großleinwand und ja, vielleicht erklärt uns Lou mal, warum Alexander Ende da so besorgt geguckt hat, als er an Schalke gedacht hat.
Ich möchte nur kurz, bevor Lou uns warnt, zum Besten geben, dass ich am Samstag dort vor Ort sein will. Und Lou, bitte mach mir Hoffnung. Ich möchte nicht sehen, wie die Schalker da den Aufstieg feiern. Also, was muss die Fortuna tun?
Also eine Idee, die ich hätte, die hat dann aber allerdings fast komplett nur mit mir zu tun, wäre, dass ich mir vielleicht dieses Spiel einfach nicht anschauen könnte. Also ich habe jetzt 5 Spiele in dieser Saison gar nicht verfolgen können. Das waren 4 Siege und ein Unentschieden von Fortuna. Also vielleicht müsst ihr mich dann noch ein bisschen überreden, dass ich einfach am Samstagabend irgendwas anderes Schönes mache. Mich mit einem schönen Bierchen irgendwo in die Stadt setze und den Fußball Fußball sein lasse.
Unsere Zuhörerinnen und Zuhörer können ja sammeln und dir schöne Konzertkarten oder so kaufen.
Auf jeden Fall. Also wenn da noch Leute Ideen haben und generell bin ich da, glaube ich, auch etwas hilflos, was ich tun soll, weil ich ja überhaupt kein abergläubischer Mensch bin. Also wirklich nicht. Aber die Statistik spricht für sich, würde ich sagen.
Ein schönes Wochenende in einem Land, das kein Zweitliga-Fußball aus Deutschland zeigt.
Das wäre vielleicht auch nicht so schlecht. Genau. Das, ja. Also schickt mir da gerne ein paar Vorschläge und Kommentare, weil ich glaube, man muss langsam wirklich wahrscheinlich zu Hören greifen, wenn man da halt Tim einen einigermaßen positiven Abend wünschen will. Aber mein Gott, da sind schon ganz andere Wunder im Fußball passiert. Aber allzu optimistisch kann man, glaube ich, aus Fortuna-Sicht wirklich nicht unbedingt sein. Vor allen Dingen, weil ja auch die nächsten personellen Probleme schon wieder am Horizont dreuen. Jetzt hat natürlich Anwar El Azouzi eine Verletzung sich zugezogen an der Schulter und ich glaube, laut Zitat Fortuna wird man in den nächsten Tagen sehen, ob das zu einer längeren Ausfallzeit führen wird oder nicht. Man wartet da eben noch auf Ergebnisse und Sotiris und Shinta Appelkamp, beides auch Spieler, auf die man, glaube ich, in der jetzigen Situation nicht verzichten kann. Sind auch schon mit Belastungssteuerung draußen. Also da kündigen sich dann eben auch schon die nächsten Muskelfaserrisse an, wenn man darauf vertraut, dass die weiteren Wochen so laufen werden wie die letzten. Gegen Schalke wird man es logischerweise sehr, sehr schwer haben, nach dem von Jan schon beschriebenen 3-2 nach 0-2 beim größten Konkurrenten Paderborn steht man direkt vor dem Aufstieg, kann den jetzt vor heimischer Kulisse eben gegen die Fortuna festmachen. Ist natürlich mit einer großen Portion Druck verbunden, aber ich glaube, die Mannschaft hat eben auch schon in dieser Saison sehr häufig gezeigt, dass sie damit ziemlich gut umgehen kann. Der Spielstil von Schalke ist auf jeden Fall ein ziemlich klarer. Man hat das beste Pressing der Liga, auch das beste Gegenpressing der Liga, würde ich sagen, und setzt auf einen ganz klaren Umschaltfußball, hat eben den wenigsten Ballbesitz in der Liga, läuft auch insgesamt am allerwenigsten. Also da sitzt wirklich jeder Meter und muss eben auch nicht besonders viel überflüssig laufen. Man hat sehr gute Standards, defensiv wie offensiv. Und immer wenn man irgendwie auch mal unter Druck gesetzt wird, gibt es eben auch sehr, sehr viel Qualität, sowohl bei den geschlagenen langen Bällen als auch bei den Spielern, die sie dann festmachen können, besonders mit Kenan Karaman oder eben Edin Dzeko. Ja, Edin Dzeko ist natürlich irgendwie auch ein Schlüsselspieler, ist im Winter extra auf Schalke zugegangen, um an diesem Aufstieg noch teilhaben zu können. Mittlerweile 40 Jahre, ist jetzt gerade ein bisschen verletzt gewesen, soll aber genau für dieses Spiel gegen die Fortuna jetzt wieder zurückkommen. Würde mich aber nicht ganz überraschen, wenn er vielleicht dann irgendwie erst ab der 60. oder 70. eingewechselt wird. Hat immer noch eine unglaubliche Klasse, auch wenn er jetzt nicht der Spieler ist, der super viele Meter machen wird und hart anlaufen wird, ein ganzes Spiel lang. Aber wenn er halt im Strafraum an den Ball kommt, dann ist halt gegen ihn in der zweiten Liga wirklich kaum ein Kraut gewachsen. Und der große Vorteil von Schalke ist jetzt halt auch gewesen, dass, als er jetzt verletzt war, eben mit Musa Süla noch jemand einspringen konnte, der im Winter eigentlich schon weg war, wollte in die MLS wechseln. Es hat sich dann im letzten Moment zerschlagen. Und anstatt da jetzt Frust zu schieben, ist halt Süla sofort wieder voll da gewesen und jetzt im Augenblick wirklich ein richtiger Leistungsträger. So, dass halt einfach diese Offensive eigentlich überhaupt keine Qualität verloren hat. Auch Karaman, wissen wir alle, wie seine Spielweise ist, eben als dieser physischer Zehner, spielt eine Riesensaison. Und und was mich dann nochmal besonders imponiert, ist, dass man halt im Winter nochmal richtig nachgelegt hat, irgendwie mit Ljubicic für die Offensive und vor allen Dingen für die linke Seite, einmal mit Njai und mit Aushish, nochmal zwei Spieler geholt hat, die halt auf Linksverteidiger und Linksaußen Schalke eine Qualität geben. Das ist einfach sehr, sehr schwer zu verteidigen und für die rechte Abwehrseite von Fortuna wird da eine Riesenmenge Arbeit zu stemmen sein am Samstagabend. Ja, ich glaube, was ein weiteres Problem ist, haben wir jetzt gerade nicht angesprochen, ist, wie viele Fortunen halt eben auch gelbbelastet sind. Ne? Also ich meine, bei Suso und Azuzi fällt es jetzt nicht so sehr ins Gewicht, wenn sie wirklich verletzt sind, weiter verletzt sind oder verletzt sein sollten. Aber dann kommen eben noch mit Haier jemand dazu, der jetzt gerade auch außen vor ist. Aber zusätzlich eben auch Zimbo, auch Eguli, Rasmussen, der jetzt nach Verletzung zurückkommt und eben Cedric Itten. Und eigentlich können wir auf niemanden von denen verzichten, aber ich meine jetzt mal ganz speziell auf Eguli und gerade auf Itten ja sowieso nicht. Also es ist jetzt eben nicht nur dieses Bang darum in den letzten Spielen, dass man irgendwie Punkte holt, sondern man muss das halt irgendwie machen, indem man maximal eklig spielt, aber halt eben auch ohne gelbe Karten zu bekommen. Das ist eigentlich kaum leistbar. Aber vielleicht... vielleicht klappt ja trotzdem irgendwie, ich weiß nicht. Also was mich jetzt, glaube ich, sehr interessieren würde, ist von euch, gibt es da jemanden, der denkt, dass wir da wirklich was mitnehmen können?
Natürlich.
Mit Tim.
Ich glaube halt, die letzten drei Spieltage, wie gesagt, da spielt sich halt viel im Kopf ab. Da kommen die komischsten Ergebnisse zustande. Ich glaube, die einzigen Mannschaften, die ich gerade so ein bisschen in der Liga abschreibe, weil es für die um nichts mehr geht, ist, glaube ich, Lautern wird noch ziemlich viele Spiele diese verlieren.
Arschlöcher übrigens.
Und aber ansonsten, ich meine, ich falle da nicht hin, um den Aufstieg von Schalke anzugucken. Ich glaube schon, dass wir da auch die Chance haben, einen Punkt mitzunehmen.
Also das letzte Mal, dass ich auf Schalke war, wusste Schalke am Ende auch nicht, wie sie nicht 3 Punkte gewinnen konnten. Und das lag vor allem an einem überragenden Mann und das war Florian Kastenmeier. Den haben wir jetzt viel zu wenig gewürdigt. Es gab in der Pressekonferenz nach dem Spiel noch eine ziemlich lustige Szene, fand ich. Übrigens unangenehmer Trainer von Dresden, dass ein Lokalreporter irgendwie nachgefragt hat, was man denn machen könnte, wenn man so einen Torwart außer Rand und Band erleben würde als Gegner-Torwart. Und es war gar nicht so klar, worauf die Frage abzielte. Aber ich musste mich daran erinnern dann, dass Kastenmeier ja nicht nur ungefähr alles gehalten hat, sondern ja auch immer wieder ins Dribbling gegen den anlaufenden Dresdner gegangen ist und ja komplett über sich hinausgewachsen ist mal wieder. Und das hat er auf Schalke schon mal gezeigt und damit der Fortuna damals ein 1-1, glaube ich, gerettet. Und auch da waren die Schalker sehr stutzig, wie sie dieses Spiel nicht gewinnen konnten. Und ja, vielleicht muss sowas passieren.
Das ist, glaube ich, nicht nur vielleicht, sondern ich bin mir sehr sicher, dass das ein Faktor sein wird, sollte es einen Punkt geben, was ich schon als sehr, 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 was, glaube ich, jeder als sehr großen Erfolg werten würde und eben als gigantischen Schritt Richtung Klassenerhalt, auch wenn vielleicht die anderen Mannschaften nicht so spielen, wie man das gerne hätte. Also Arschloch Lautern bei Hertha BSC, die will man ja gar nicht beleidigen, die sind ja einfach so, also das ist einfach dieser Verein. Ja,
aber
ist,
schon auch.
Ja, aber da weiß man nicht, dass die das halt einfach wie aus Arschlochhaftigkeit, sondern einfach aus Schlichtheit, einfach aus, das ist halt Hertha BSC-Haftigkeit. Also das passt ja auch irgendwie zu diesem jetzt in der zweiten Liga steckenden Verein. Okay, ja.
Von daher hätte ich irgendwie auch mal die Frage an euch. Also, ne, ich meine, Magdeburg spielt jetzt gegen Hertha, für die es um nichts mehr geht, führt gegen Nürnberg. Das ist zwar wie Derby, aber auch für Nürnberg geht es um nichts. Bayern dann Derby. Heimspiel.
Da geht es um alles. Das würde ich nicht so sehen. Also für Nürnberg geht es da um sehr viel.
Ja, vielleicht für den Verein, bei den Spielern bin ich mir halt eben nicht so super sicher. Von daher würde ich einfach mal sagen, also die Wahrscheinlichkeit, die Wahrscheinlichkeit ist ja durchaus gegeben, dass wir am Sonntag wieder auf Platz 17 stehen. Von daher, ich will einfach nur mal ein ganz kurzes, schnelles Stimmungsbild von euch haben. Wenn euch jetzt die Relegation angeboten wird, schlagt ihr ein, ja oder nein?
Ja.
Also wenn ihr beide noch überlegt, bei mir ist es auch ein ganz klares Ja.
Ich schaue gerade nach
gegen wen. Ich habe auch Ja gesagt. Es war parallel. Ja.
Ich würde auch Ja sagen. Ich schaue aber gerade mal, wer da gerade auf dem dritten Pöppel.
Ja, also ich finde auch einfach, wenn man sich halt das Restprogramm anguckt. Ja. Es ist Essen. Und wenn nicht Essen, dann Duisburg oder Cottbus. So. Das ist auch nicht so gut, geil auf verschiedene Art und Weise. Aber es wäre im Augenblick, wäre es halt Essen. Und es würde auch einfach absolut zu dieser Saison passen, finde ich, wenn Fortuna sich am letzten Spieltag gegen Fürth irgendwie noch auf Platz 16 rettet, nur um dann halt in der Relegation abzusteigen. So, es wäre auch einfach typisch für diesen Verein und das sollte man vielleicht auch nochmal herausheben, auch wenn das jetzt mit Elversberg mittlerweile sehr unwahrscheinlich ist, aber schon noch möglich. Wir könnten halt jetzt in den letzten fünf Spielen der Saison, während wir selber absteigen, dabei sein, wie zwei Klassenerhalte und zwei Aufstiege gefeiert werden vom jeweiligen Gegner. Und
ich kann mir nicht
vorstellen, dass ein Verein schon mal zwei dieser Dinge ertragen müsste. Aber das wäre es auf jeden Fall. Also ich glaube, wenn das jemandem passiert, dann auf jeden Fall uns.
Als drei Aufstiege und ein Klassenerhalt. Oder denke ich gerade falsch?
Ach ja, so, ja,
drei Aufstiege,
ja,
ja, und ein Klassenerhalt. Drei Aufstiege und ein Klassenerhalt.
Genau. Ja. Genau. Mhm. Ach so, mit der Relegation. Ja. Oh, das ist schon. Ich habe die Flasche Wein ein bisschen zu viel ausgetrunken für solche Fragen.
Auch zwei wären halt schon bitter, ne? Aber es sind halt einfach vier möglich. Das ist ja völlig absurd.
Ja, genau. Aber der erste wird am Samstag schon mal verhindert. Punkt.
So. Genau. In dem Sinne. Viel Erfolg am Samstag, Tim.
Ja.
Viel
Erfolg.
Viel Spaß in Frankreich, Lou.
Genau, liebe Hörer, wenn ihr dem Lou nichts organisiert, ich nehme das persönlich.
Ja. Also die Familie von Lou ist sehr frankophon, da könnt ihr euch was überlegen. Ich denke auch französische Kolonien, die ganz nett sind, ehemalige, die Französisch sprechen. Auch das kommt für Lou vielleicht in Frage.
Für mich kommt alles in Frage.
Ja, Hauptsache, es wird die zweite Liga nicht übertragen.
Genau.
In der Kneipe, in der du dann abends sitzt.
Ja. Jo, wir hören uns nächste Woche wieder.
Genau.
Bis dann.
Bis dann.
Macht's gut.
Tschüss. Ciao.